und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Willkommen zu unserer Live-Aufzeichnung vom Podcast Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Schön, dass Sie heute Abend hier in der Stadtbibliothek sind. Wir freuen uns auch, dass wir wiederholen können, was wir schon im November gemacht haben. Das war auch eine Live-Aufzeichnung und es hat alles super gut geklappt. Mein herzlicher Dank geht natürlich an Dr. Michael Blume, dass wir hier sein können und dass deine Idee war, hier wieder das zu wiederholen. Für die, die es nicht wissen, Michael Blume ist Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus. Und danke auch an Professor Inan Inche, Professor der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt soziale Nachhaltigkeitsforschung. Und heute Abend gehen Sie ins Gespräch, aber nicht in dem bekannten Dialogformat, sondern mit zwei Gesprächsteilnehmenden, die Sie eingeladen haben. Ich begrüße Christoph Traub, Oberbürgermeister der Stadt Filderstadt. Okay. Guten Abend. Und Frau Dilnaz Alan. Danke, dass Sie hier sind. Sie sind Studentin, freie Journalistin und Menschenrechtsaktivistin. Und dann wünsche ich uns allen einen anregenden Abend und einen interessanten Austausch. Damit übergebe ich an die Gesprächsrunde.
Dankeschön. Vielen Dank. Ja, die ja schon mal hier waren oder zumindest mal eine Folge von uns gehört haben, wissen wir ja sicherlich, dass wir immer diesen leicht peinlichen Anfang haben mit Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor.
Ja, das werden wir wahrscheinlich bis ans Podcast-Ende immer wieder durchziehen. Verzeihen Sie und ihr uns das. Ja, genau. Also wir dachten natürlich, bevor wir uns vielleicht ja nochmal genauer auch zu unserem Hintergrund, gerade was dieses Thema angeht, vorstellen, wollen wir natürlich auch alle Personen einmal durchgehen. Wir haben ja wunderbar von Frau Olfins gerade noch eine schöne Vorstellung darüber gekriegt, dass wir zwei besondere Gäste heute hier haben. Und deswegen, ich würde mal sagen, wir holen sie einfach mal auf die Bühne, genau, und so. Stellen uns dann einander noch mal ganz kurz vor in eigenen Wörtern. Dann übernehme ich wieder, mache mal so eine kleine Einleitung in das Thema, dass wir ungefähr auf der gleichen Höhe sind, weil es passiert ja gerade sekündlich etwas in der Gegend. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir mal so einen kleinen Ausgleicher uns reinholen.
Also, bitteschön. Und dann holen wir auf die Bühne den Oberbürgermeister der Stadt Filderstadt, Christoph Traub.
Hey. Ja, fast wie beim Boxen.
wird aber.
Ich komme vor wie im Boxen, ja, genau. Ja.
Christoph, du hast bei deinem Neujahrsempfang hier in der Stadthalle das Thema Kurdistan-Irak, die Verfolgung der Jesiden zum Thema gemacht. Wie kommt ein Oberbürgermeister einer Stadt dazu, zu sagen, das Thema ist wichtig, das greife ich auf?
Das wäre eigentlich eine Podcast-Folge für sich. Aber ich versuche es kurz zu machen und zeitlich in den Rahmen nicht zu springen. Für mich ganz persönlich hat die Thematik mit dir zu tun und mit dir begonnen, weil du maßgeblich eingebunden warst in die Aufnahme des Sonderkontingents von 1000 Jesiden mit ihren Kindern hier in Baden-Württemberg. Und wir sind ins Gespräch gekommen 2018, 2019. Und wir als Stadt Filderstadt waren in die Aufnahme von Jesidinnen und ihren Kindern mit eingebunden. Und ich gebe ganz offen zu, bis zu diesem Tag, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, was Kurdistan angeht, Karl-May-Wissen. Mehr nicht. Und das gebe ich auch immer offen zu. Und eigentlich hat mein Background erst dort begonnen. Und das hat sich zugespitzt bis zum Neujahrsempfang jetzt im Januar, weil mir ganz viel bewusst wurde, weil ich ganz viel dazugelernt habe, Menschen kennengelernt habe, Organisationen kennengelernt habe, viel Interesse entwickelt habe, ein Herz entwickelt habe. Und dann spielt der Verstand natürlich seine eigene Spielchen. Und so stehe ich heute hier.
Großartig, großartig. Dann brauche ich mich jetzt auch schon gar nicht mehr vorstellen.
Immer erst die Gäste, nicht wahr?
Genau.
Jetzt, wir haben ja noch mehr als genug zu sagen.
Genau, jetzt musst du auch so einen Ruf.
Natürlich.
Herzlich willkommen, Dilnaz Alan.
Genau. Herzlich willkommen.
stelle mich mal hier auf die Seite.
Genau, du bist ja unsere hiesige Expertin. Wir haben es ja gerade gehört.
Würde ich nicht so sagen, aber...
Ja, zumindest was Menschenrechte und der Einsatz dafür mit angeht. Erzähl uns doch mal, wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen? Was genau arbeitest du? Was ist dein Wirken? Was ist deine Aufgabe? Wie siehst du dich?
Bei mir hat es tatsächlich was ganz Persönliches. Ich habe selber kurdische Wurzeln. Ich bin damals mit meinen Eltern als Kind nach Deutschland geflohen. Und so habe ich mit dieser Thematik eine Verbindung. Und ich glaube, ich spreche für viele Menschen mit kurdischen Wurzeln, dass letztendlich sich zu engagieren für diese Thematik politisch, aktiv, aktivistisch letztendlich uns in die Wiege gelegt wird. Und für uns ist es leider kein Fernsehprogramm, sondern Realität. Und sozusagen habe ich das mir zur Aufgabe genommen, weil wenn man als, ich sag mal ganz vorsichtig, Betroffene nicht handelt und schweigt, dann kann man auch den Menschen, die vielleicht keine Stimme haben, dann auch keine Stimme sein. Und man muss es sich als Aufgabe nehmen, für diese Menschen zu sprechen, die nicht hier sind, in Sicherheit sind, in einem demokratischen Land und auch diese Bedingungen nicht haben, die wir hier haben. Und deshalb finde ich, ist es eine Selbstverständlichkeit.
Das machst du als freie Journalistin, das heißt, du publizierst sehr wahrscheinlich das Ganze dann auch. Wo, wenn man das noch fragen darf?
In diversen Magazinen, in verschiedenen, teilweise auch einfach anonym, aber auch bezüglich rechter Hetze, Rechtsextremismus. Also ich bin in verschiedenen Bereichen aktiv, nicht nur im kurdischen Bereich, sondern auch in der Flüchtlingsarbeit, in der Menschenrechtsarbeit, unter anderem auch bei Amnesty International ehrenamtlich aktiv. Weil da letztendlich Amnesty International, aber auch der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg geprägt ist oder beziehungsweise die Arbeit letztendlich geprägt wird von Menschen wie wir, die sich ehrenamtlich da engagieren in diesem Bereich. Es muss jetzt nicht nur journalistisch sein, sondern ich bin da auch aktivistisch unterwegs. Und ich finde es nicht verwerflich, dass man beides kombiniert, weil oft Aktivismus auch negativ konnotiert ist. Muss es nicht. Aktivismus heißt einfach, dass man sich für etwas einsetzt, auf eine Art und Weise, ob es jetzt journalistisch ist oder politisch, in der Verwaltung etc. Und das ist sozusagen meine Beschreibung.
Ja, und der Professor ist ja auch der Bezeugende. Was ist bei dir der Zugang? Bei mir haben wir schon gehört, Sonderkontingent. Was,
das ist wahr. Tatsächlich, also man sieht es mir vermutlich an, ich stamme nicht von hier. Genau, ich bin Berliner. Aber seit ein paar Jahren.
Macht nichts.
Ja, ich wurde auch wunderbar adoptiert von der lieben Familie Blume hier. Das ist großartig. Wir sehen ja, was heute draus geworden ist. Aber sonst natürlich als Wirtschaftswissenschaftler muss man dann natürlich sich die Frage erlauben lassen, ja, was hast du damit großartig zu tun? Bei mir ist das tatsächlich eher auf die Wurzeln auch zu beziehen. Ich vereine in Anführungsstrichen zwei Feinde in mir. Ja, ich bin ja zur Hälfte sozusagen meine Mutter, die heute eigentlich auch dabei sein wollte, aber leider krank ist. Bin ich zur Hälfte türkisch, ja, so klassisch sunnitisch türkisch. Und auf der anderen Seite mein Vater, der ist dann der klassische Kurde aus Malatya und zu allem Überfluss auch noch Alevit. Also gegensätzlicher für die Region geht das kaum, wer das so ein bisschen die Thematik dann zumindest kennt. Und darüber habe ich natürlich übliche Schwierigkeiten, mit denen du sicherlich auch schon deine Erfahrung gemacht hast, in meinem Alltag auch so weit gemacht. Aber jenseits davon habe ich zum Beispiel noch nie was mit Aktivismus oder Menschenrechten gerade in diesem Bezug zu tun gehabt. Meine Eltern waren da immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, in der Hinsicht zumindest relativ apolitisch. Sie wollten uns erstmal Deutsch aufziehen. Also wir haben tatsächlich auch zuerst die deutsche Sprache gelernt und dann später, was für diejenige Zeit wirklich sehr ungewöhnlich war, gerade wenn man als Neuköllner Kreuzberger groß wird und eigentlich diese Kreise sucht, erst so langsam in dieses Thema angeführt. Und es kam auch von mir heraus tatsächlich, weniger familiengetrieben. Und natürlich als Akademiker schreibe ich mir mal auf die Fahne, die Sachen möglichst objektiv, neutral zu behandeln, auch wenn mein Forschungshintergrund weiterhin der wirtschaftliche ist, finde ich das Thema allein aus der Perspektive natürlich mindestens mal spannend, aber auch absolut wert, dafür zu kämpfen. Denn, wie sie auch schon gesagt hat, es geht ja nicht alleine um Kurdenrechte, was immer das bedeutet, sondern schlussendlich geht es um Menschenrechte. Und ich denke, das wird auch das leitende Thema für diesen Abend sein.
Genau, wir sind auch sehr bunt heute. Unsere Ehefrauen sind da und es ist auch gerade Ramadan. Also ich finde, das auch eine schöne Geste. Eine Mitarbeiterin aus dem Sonderkontingent ist da. So sehen Heldinnen aus, die also damals auch gesagt haben, ich bin bereit, für anderes Leben zu riskieren. Es sind ganz viele Bürgerinnen und Bürger da und wir gehen nachher mit den Mikrofonen auch rein, dass man sich äußern kann, aber eben das Bild, die Hater, die reservieren wir für uns. Genau, jetzt haben wir gehört, ein Berliner und Deutsch-Kurdin, unterschiedliche Herkunft. Wie ist das heutzutage? Ich meine, wir haben eine Situation, in der wir doch eigentlich in jeder mittelgrößeren, größeren Stadt eine unglaubliche ethnische, religiöse Vielfalt haben. Wie gehen wir damit um? Du hast jetzt gesagt, du greifst das auf und gibst den Leuten auch eine Stimme. Ist das unter Oberbürgermeistern schon gängig oder ist das was Neues?
Tatsächlich ist es nicht gängig und ich bin vor knapp 4 Wochen buchstäblich erschrocken, als ich mit Kolleginnen und Kollegen im Gespräch war. Ich bin einmal im Jahr bei einer Seminarwoche für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die der Gemeindetag organisiert. Und es war gerade in der Hochphase der Angriffe auf Rojava. Und ich habe verschiedene Clips gedreht und ein Kollege kam dann zu mir und hat mich angesprochen und hat gesagt, also ich habe deinen Clip auf Instagram gesehen, du sprichst von Dingen, von denen habe ich noch nie was gehört. Mhm. Kauf heute Abend mal 4 Bierflaschen, wir setzen uns zusammen und erklärst mir mal, was dich an diesem Thema so ergreift, dass du dich dorthin setzt und sogar am Bodensee, wo wir alle eigentlich Urlaub machen und behaupten, wir sind auf Seminar, noch nebenher Clips drehst. Und am Ende dieses Gesprächs, als ich einen Abend lang erklärt habe, was mich zu diesem Thema führt und weshalb ich mich dafür einsetze, weil es tatsächlich eine Menschenrechtsfrage ist und eine Frage, wie wir mit demokratischen Werten umgehen weltweit, fragt mich dieser Kollege einer mittelgroßen Stadt hier im Umfeld, meinst du, bei mir in der Stadt wohnen auch Kurden? Und dann war für mich klar, dass ich die Thematik noch nicht wirklich durchgesetzt hat im Kollegenkreis. Die können mir alle sagen, wie viele Nationalitäten bei ihnen in der Stadt leben. Und wenn man speziell über Kurdistan spricht, ist es ja auch eine Problemlage, die wir haben. Weil Kurdinnen und Kurden ja datentechnisch nicht erfasst werden. Die sind ja alle nach ihrer Nationalität erfasst. Und deswegen können wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gar nicht sagen, was genau speziell diese Bevölkerungsgruppe bei uns in der Stadt ausmacht. Ich habe schon lange dafür geworben, bei Landkreis, bei Innenministerium und bei anderen Behörden, dass man dieses Kreuz in der Aufnahme der Personaldaten noch mit aufnimmt. Das wäre ein echter Mehrwert, weil es nochmal Bevölkerung abbildet. Es ist wahrscheinlich die größte oder zweitgrößte Bevölkerungsgruppe, die wir haben. Und deswegen lasse ich auch nicht davon ab. Und das war eine große Motivation, weil alle Kollegen, wir waren 46 Personen und 45 haben gesagt, hör nicht auf damit, wir haben keine Ahnung, wir gucken deine Clips an, damit wir was davon verstehen. Hätte ich nie gedacht, dass es so eine Wahrnehmung ist, aber es ist tatsächlich im gesellschaftlichen Kontext noch lange nicht angekommen.
Ja, ich würde vielleicht mal, das ist nämlich ein guter Punkt, ich glaube, es geht vielen Menschen so, weil man hat irgendwie mal was von Kurden gehört, man hat mal was von Sunniten gehört. Manchmal wird ja noch das Wort Jesiden irgendwie noch mit reingeschmissen. Ja. Dass wir das vielleicht mal ganz grob zusammenfassen, so kleine Situationen, vielleicht 5 Minuten. Ich habe mir natürlich extra, damit ich mich nicht zu lange verrenne, verquatsche, mal ein paar Notizen natürlich gemacht, dass wir da auf der Höhe sind. Denn wie schon gesagt, es passiert wahnsinnig viel und da gehört natürlich auch diese Entwicklung mit dazu. Also, das ist ein Thema, das wirkt sehr weit weg, selbstverständlich, aber sie bestimmt natürlich auch das Bild, die Landschaft sozusagen, sowohl in Deutschland als auch natürlich in dem, was wir den Nahen Osten nennen. Und das hat natürlich auch irre Implikationen auf Europa. Und da ist Öl nur einer von vielen Stichworten. Kurden sind, und das stimmt insofern ja auch, oder deutet das zumindest an, mit so 30, 40 Millionen Menschen ungefähr, so ziemlich das größte Volk auf der Welt, das keinen eigenen Staat hat bis heute. Man spricht immer von Kurdistan, gerade wenn man so die Regionen natürlich anspricht, aber den Staat gibt es de jure nicht, de facto gibt es den immer mal wieder, könnte man vielleicht so grob zusammenfassen. Und 2,5 Millionen von diesen 20, 30 Millionen Menschen, das sind ungefähr 10% der syrischen Bevölkerung. Ja, das ist dann in Syrien also auch gleichzeitig die größte ethnische Minderheit in diesem Land. Glaubensmäßig, wie es häufig bei der Diaspora eigentlich ist, ist es auch relativ unterschiedlich, sehr bunt. Die meisten sind Muslime, sunnitischer Prägung, häufig schafiitischer Schule, aber das geht ein bisschen ins Detail. Aber viele durchaus auch Nicht-Muslime oder eben mit Aleviten, ungefähr 15%, sagt man plus minus. Und in der Glaubensgruppe gibt es ja auch solche, die sagen, das gehört zum Islam, andere wiederum, es gehört nicht dazu. Ähnliches Spiel mit den Jesidinnen und Jesiden. Das sind ungefähr 5% etwa. Ja, kleiner, aber trotzdem natürlich recht beachtlicher Teil. Es gibt natürlich auch Christen, Juden, Atheisten, eher verschwindend geringe Gruppe, aber sie sind selbstverständlich da. Und das, was wir Kurdistan nennen, das ist häufig auch verteilt über 4 Staaten in jenem Nahen Osten. Ne, Iran, Irak, Syrien, sogar ein kleines Stückchen Armenien ist mit dabei und dann natürlich noch die Türkei, ne, als größter Ort sozusagen. Deswegen ja auch die Türken besonders vorsichtig sind, dass da bloß nicht zu viel Unabhängigkeit entstehen. Das Problem ist, dass man natürlich als staatenloses Volk häufig unter Unterdrückung leidet, sagen wir mal so pauschal. Häufig oder längste Zeit waren Kurden auch immer wieder staatenlos gewesen, die Sprache verboten, Kultur wurde heimlich ausgelebt. Das sehen wir ja kurdisch-türkischer Abstammung ja immer noch, weil wir in der Regel auch türkische Namen tragen, beziehungsweise auch tragen müssen, oder das war dann zumindest eine Tradition, die dann natürlich auch die Kurdinnen und Kurden immer so weitergegeben haben. Das heißt, Assimilation stand primär im Vordergrund. Deswegen sprechen viele Arabisch, wenn sie in den arabischen Ländern leben, und die anderen eben Türkisch, wenn sie in den türkischen leben. Mein Vater zum Beispiel, der kann auch schon praktisch kein Kurmanji mehr. Ich sowieso nicht. Aber das ist halt etwas, was leider effektiv dann verloren geht über diese Zeit. Jetzt kommt ein bisschen mehr zum eigentlichen Thema oder Rahmen. Wir haben ja auch schon das Schlüsselwort Rojava fallen lassen. Das ist dann eben diese oder ein Teil eigentlich dessen, was mal so eine autonome Region dann der Kurden werden sollte. Und wir wissen natürlich auch jetzt gerade mit der heißen Phase in Syrien, mit dem Umsturz des Assad-Regimes, davor konnten ja die kurdischen Menschen dort relativ ungestört, also für die Verhältnisse zumindest, mehr oder weniger ihre eigene autonome Region aufbauen mit einem sehr, also für die Region sehr, sehr spannenden Projekt, also Basisdemokratie, Frauenrechte, was man ja auch klischeehaft von so einer Region gar nicht denken könnte, aber auch ökologischer Umbau, also durchaus auch Wasseraufbereitung, Wiederbeforstung der Wälder und so weiter, natürlich aus Eigennutz, um nicht so abhängig zu sein, wenn Türkei zum Beispiel mal den Wasserhahn von oben abdreht, das kann natürlich alles dann passieren. Ja, und jetzt auch aktuell mit dem Abkommen, das man unterschrieben hat, auf das man sich in Anführungsstrichen eher geeinigt hat. Das war natürlich
Syrien jetzt, also genau.
Genau, wir sind weiterhin da in Syrien, dass man eben sagen, dass das kurdische Volk dort hat sich jetzt mehr oder weniger genötigt gefühlt, natürlich dieser Integration zuzustimmen, dass auch die SDF, das ist dann die kurdische Miliz, könnte man wahrscheinlich so übersetzt dazu sagen, auch in die reguläre syrische Armee überführt wird. Etwas, was natürlich als sehr schwierig betrachtet wird, weil da auch viele weibliche Kämpfer sind, die zum Beispiel, also Kämpferinnen dann natürlich ganz konkret, die auch zum Beispiel sehr stolz ihr Haar natürlich lang tragen, als lang Zopf, um so als Zeichen des ja, kulturellen Ausdrucks, könnten sich viele natürlich schwer vorstellen, dass das in einem eher Richtung Islamismus geprägten Nationalstaat ja eigentlich an unmöglich grenzt, dass sowas effektiv stattfinden kann. Also diese und noch viel weitere Themen, das ist natürlich nur ein wirklich ganz grober Abriss. Wir fragen uns also, was bleibt möglicherweise von dieser Autonomie übrig? Wie sieht es aus vor allem mit den Menschenrechten oder Minderheitenrechten allgemein? Das sagen wir, das deckt sich ja eigentlich auch immer wieder. Aber natürlich geht es nicht nur um Landkarten, es geht letzten Endes auch um internationale Akteure. Wie gesagt, minütlich gerade passiert irgendetwas. Und letzten Endes klar auch für Deutschland. Ich meine, wir sind in so einer heißen Phase ja auch hier gerade. Das ist natürlich gefundenes Fressen für sämtliche Extreme in der Gesellschaft. Ob man jetzt Panik macht mit neuen Flüchtlingswellen. Wir haben jetzt gerade wieder 2 neue Kriege, die gestartet sind. Oder was man sich da noch alles vorstellen kann. In diesem Sinne wollen wir natürlich auch gerne mal das Mikro durchreichen zwischendurch. Bestimmt gibt es auch hier und da mal vielleicht eine Meldung, eine Frage oder irgendeinen Diskussionspunkt. Und darauf kommt es uns wirklich an. Wir haben es kurz gesagt, wir wollen eine Stimme verleihen. Wir wollen die Stimmen, sage ich mal, aus den Extremen rausnehmen und in eine ja, diskursive Mitte bringen, wie ich das mal nenne. Wir, die uns vielleicht so ein bisschen verfolgen, wissen, dass wir nicht in den großen Social Media, den konzernsozialen Medien unterwegs sind. Das ist für uns, ich sag mal, zu viel Ragebaiting, wie man das so nennt, meistens mit drin. Der Algorithmus ist weniger auf den Diskurs ausgelegt. Wir sind da eher im Fediversum unterwegs, wo wir tatsächlich auch diesen Diskurs suchen und uns nicht einfach auch nur bestätigen lassen wollen, sondern wirklich allen eine Stimme geben wollen, die auch mit uns und natürlich anderen Gleichgesinnten diskutieren wollen. Ob man nun richtig liegt oder falsch liegt, dass wir einfach auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten uns austauschen können und damit letzten Endes auch die Schlussfolgerung natürlich für uns in Europa und speziell natürlich auch für Deutschland und schlussendlich auch für die Menschenrechte ziehen können.
Also man merkt schon als Prof, super, also da kann man ja zuhören.
Ich hatte heute schon einen halben Vorlesungstag.
Genau, ja, genau. Genau. Jetzt also haben wir gehört, jetzt checken wir noch, wo wir noch ergänzen können. 5 Staaten, also 30, 40 Millionen, 5 Staaten, Armenien ganz wenig, Türkei, Irak, Syrien, Iran. Also da, glaube ich, können sich alle schon vorstellen, sind aber keine eigene Staatsbürgerschaft. Teilweise in Syrien und im Irak, da autonome Region. Wir haben die verschiedenen Religionen gehört, Sunniten, Aleviten, Jesiden, also Bahai gibt es auch kleinere Religionen.
Stimmt, ja.
Was wir noch nicht hatten, sind die Sprachen. Genau, welche Sprachen haben wir im kurdischen Bereich?
Wir haben 5 Dialekte letztendlich. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber die Haupt, sozusagen die am meisten gesprochen wird, Mehrheit, ist Kurmanji. Dann kommt Sorani. Dann gibt es einzelne Dialekte wie zum Beispiel Sasaki, Kurmanski. Das wird vor allem in der Türkei gesprochen, also im kurdischen Gebiet in der Türkei. Sorani vor allem in Kurdistan, Irak und in Kurdistan, Iran. Und in Rojava spricht man vor allem, ist auch gemischt, ist Sorani Kurmanji, aber auch mehrheitlich dann Kurmanji und in Kurdistan, Türkei, Kurmanji.
Du sprichst wahrscheinlich auch dann, ja, Kurmanji.
Ich spreche Kurmanji tatsächlich.
Ich glaube, die große Mehrheit, 80% oder so, habe ich mal
gelesen. Oh, Irak ist so gelesen.
Auch ganz wichtig.
Und dann gibt es noch einzelne Dialekte.
Genau.
Man kann es runterbrechen, wo genau die Kurden sind.
Oh ja.
Weil für uns sind eher die 4 Staaten, wo wir historisch gesehen uns besiedelt haben. Das wäre Iran, Irak, Syrien und Türkei. Armenien ist historisch gesehen für uns eher eine armenische Region. Da sind halt Kurden auch. Aber da sehen wir also die 4 Staaten eher als Zentrum, wo die Kurden besiedelt sind und unser Gebiet sozusagen, wo man auch Kurdistan bezeichnet.
Genau, so viel Ähnlichkeit mit der Schweiz. Ja, man hat sozusagen verschiedene Sprachgruppen, verschiedene Konfessionen und so. Nur hat es die Schweiz ja damals geschafft, einen eigenen Staat zu erringen. Kurdistan hat das nicht. Deswegen wird es auch nicht erfasst, die Menschen, obwohl sie eben da sind. Es gibt auch verschiedene Parteien. Es ist ganz wichtig, dass Leute nicht denken, es gäbe nur die PKK oder YPG. Es gibt eine Vielzahl von Parteien, zum Beispiel auch in Kurdistan, Irak, die dann auch dort den Präsidenten stellen. Das heißt, da ist also auch verschiedene Milizen, verschiedene Gruppen. Es ist enorm vielfältig. Und die Tradition, ähnlich tatsächlich wie bei uns in der Schweiz und im Alpenraum, sehr föderal, sehr vielfältig. Es gibt nicht die eine Autorität, sondern man muss sich immer wieder selbst organisieren. Das wird auf der einen Seite als ein großer Reichtum im Kurdentum gesehen, aber auch als eine Herausforderung, weil man sagt, das ist alles sehr zersplittert. Wie erlebst du das auch jetzt in der Flüchtlingsarbeit beispielsweise? Ist Zusammenhalt oder ist Zersplitterung?
Ich muss nur kurz unterbrechen, ich muss mich kurz hinsetzen, weil ich die ganze Zeit heute stand. Das tut mir leid.
Alles gut. Dann ich setze mich dann einfach dazu.
Wenn es okay ist, genau. Ja. Dann kann ich auch viel gemütlicher und offener sprechen. Genau, also eine Zersplitterung, ob es in der Thematik gibt, das war deine Frage,
ja,
oder?
Ja, genau.
Natürlich, es gibt, das ist auch das Interessante, wenn Leute irgendwas zu Kurden lesen, schicken sie es mir und sagen, guck mal, was ihr gemacht habt. Ihr. Also eine Gesellschaft besteht ja aus verschiedenen Gruppierungen, aus verschiedenen Communities. In Deutschland gibt es ja auch verschiedene Parteien, Menschen und letztendlich auch Färbungen. Und so muss
Baden
man auch...
Baden-Württemberg zum Beispiel.
Ja. Oh. VfB und Bayern.
Ja.
Silming und Plattenhardt.
Aber hallo.
Ja. Ja. Zum Beispiel Schwaben-Badenzer, genau. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist halt ganz normal. Wir Kurden beziehungsweise sind sehr vielfältig. Wir haben es ja gerade aufgezählt. Wir sind in unterschiedlichen Regionen unterwegs, haben verschiedene Backgrounds, ob es jetzt ethnisch, religiös, auch hinsichtlich der Sprache und natürlich die Sozialisierung, also wie wir aufgewachsen sind. Die Kurden in der Türkei sind anders aufgewachsen als die vielleicht in Rojava oder in Kurdistan, Iran oder in Kurdistan, Irak. Warum? Weil natürlich auch die Regime ganz anders die Assimilationsprozesse, die Repressionen durchgeführt haben. Vielleicht hatte Türkei keine Hinrichtung, aber dafür hatten sie andere Möglichkeiten, ihre Assimilationsprozesse durchzuboxen sozusagen und die Menschen zu unterdrücken. Also keine Maßnahme war besser als die andere oder schlechter als die andere. Jeder hatte auf seine Art und Weise einen Mechanismus, um die Kurden zu unterdrücken. Und das führt natürlich auch zu Splitterung unter den Kurden, weil jeder wird anders aufgewachsen. Dann gibt es, wie schon gesagt, auch verschiedene Parteien. Jeder verfolgt ein anderes Ziel. Viele kommen aus einer Familiendynastie, wie in Kurdistan, Irak, wo man das sieht. Da sind ja viele Familienstrukturen. Weil aus den Kämpfen dann viele Familien dann hochgestiegen sind. In anderen sind es Einzelkämpfer, bei anderen sind es andere Ideologien, die dann natürlich kriminalisiert werden auf eine Art und Weise. Und wir in Deutschland haben vor allem einen großen Schwerpunkt, einen Blick auf die Kurden in der Türkei. Dadurch, dass ganz viele aus der Gastarbeiterzeit nach Deutschland gekommen sind, aber auch dann in den 90ern und die Jahre danach, ist da die Mehrheit da. Und dann hat natürlich Türkei auch ein Interesse, einen Einfluss zu nehmen auf die Kurden, die aus der Türkei kommen. Und da fängt dann natürlich die Splitterung an, weil wenn Kurden kriminalisiert werden auf eine andere Weise, dann entfernen sich auch andere Gruppen, kurdische Gruppen von dieser Gruppe, was letztendlich paradox ist, aus Angst meistens. Nicht, weil man vielleicht nicht die gleichen Interessen vertritt, sondern einfach aus purer Angst. Und das ist erschreckend, wie weit solche Arme greifen, wie weit andere Einfluss auf die kurdische Communities und die Denkweisen haben. Und da kann man jetzt tief graben und aber ich lasse es mal. Das,
Man weiß ja auch gerade in Deutschland häufig ja natürlich über diese Themen immer nicht so viel Bescheid. Ich meine, wenn man ein bisschen so aussieht, dann ist man wahrscheinlich Türke oder Kurde oder Araber oder Iraner, irgendwie sowas. Ich sage auch ganz ehrlich, in meisten Fällen, so auf Distanz, ist es ja auch okay, weil man kann es den Leuten einfach nicht ansehen. Und auch als die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kamen, meine Oma war zum Beispiel die Erste, die damals hierher kam, mütterlicherseits, da machte der deutsche Staat ja auch keine Unterscheidung. Er wollte Arbeitskräfte haben, der hat diese Arbeitskräfte bekommen, der Deal hat funktioniert und natürlich prüft keiner, was für einer Ethnie die Person gerade entspringt. Und dann passiert etwas sehr Interessantes, wie ich finde, weil in so einer egalitären Gesellschaft eigentlich, wie in Deutschland, deswegen sage ich auch immer wieder, ich bin so froh, eigentlich in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein und auch die deutsche Staatsbürgerschaft tragen zu dürfen, weil das hier derart keine Rolle spielt, dass selbst viele kurdische Familien wieder angefangen haben, kurdische Namen zu tragen. Das habe ich bei etwas entfernteren Verwandten, die dann auch vor ein paar Generationen dann herkommen sind, gesehen. Die haben dann komplett unaussprechliche Namen. Cousin von mir, Jerhun, irgendwie so. Das ist okay. Aber es ist schön, das zu sehen, dass es dann wieder eine Renaissance geben kann. Weil hier in Deutschland darf man ja dann auch demonstrieren, darf man sich dann auch zeigen und sagen, Leute, da geht etwas schief. Und wenn man es in diesen Ländern, Regionen macht, dann hat man doch ein gewaltiges Problem, oder?
Also ich kann auch sagen, jetzt meine Frau ist ja nicht kurdischer Herr, sondern türkisch. Und da war eigentlich auch in der Familie kein Widerstand. Also zum Beispiel auch zu sagen, dass man kurdischen, jesidischen Menschen hilft, wurde da von vornherein gut gefunden, weil es natürlich alle Menschen sind. Aber natürlich gibt es diese oft auch durch digitale Medien verstärkten Vorwürfe, Kriminalisierungen. Jetzt hast du gesagt, das ist mit den Oberbürgermeistern sehr gut gelaufen. Die hatten großes Interesse. Gab es nicht auch Leute, die dich jetzt irgendwie angegriffen haben von anderen Communities? Warum du mit den Kurden? Oder war das bisher wirklich rein positiv, die Rückmeldung?
Klares Nein. Es war natürlich nicht ausschließlich positiv. Insbesondere aus der Gruppierung der Grauen Wölfe kommen natürlich erhebliche Vorwürfe. Kommen auch Anwürfe, kommen auch Drohungen, das muss man an der Stelle klar sagen. Und da merkt man auch die Bedrohungslage. Deswegen beschreibe ich diesen Rückzug, den Sie gerade beschrieben haben, und die Anonymität auch nicht nur positiv, weil ich mir speziell bei mir in der Stadt auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit von Kurdinnen und Kurden wünschen würde, weil das diesen Community-Gedanken auch nochmal schärfen würde und die Pauschalurteile und Pauschalvorwürfe auch ein Stück weit eher begegnen lassen würden. Und letztendlich hat mich das aber auch zu meiner Beiratstätigkeit in der kurdischen Gemeinde geführt, weil man schon auch den Extremismusgedanken insgesamt nochmal beleuchten muss. Und der antikurdische Extremismus ist natürlich auch keiner, den man gering schätzen darf. Also es ist beileibe nicht nur positiv und man kriegt nicht nur Schulterklopfer, ganz im Gegenteil.
Da wäre die Frage, müsste dann nicht das Ziel sein, dass das quasi einfach okay ist, verschieden zu sein, dass Menschen ihre Identität religiös, ethnisch im freiheitlichen Rahmen unseres Grundgesetzes leben können, ja, solange sie andere dann nicht, ja, dass wir dafür einfach, dass das der Konsens ist.
Schön wäre es. Das ist ein Ziel, wo wir letztendlich hinarbeiten. Aber da sind wir lange noch nicht.
Also das ist ja genau der Punkt, der Punkt, wo wir leider noch nicht so wirklich angekommen sind, weil natürlich diese einerseits alten Vorurteile immer noch herrschen. Wir sind ja mittlerweile jetzt dritte, vierte Generation, ja, mit unseren Kids, die eigentlich mit all diesen Diskussionen gar nichts mehr wirklich zu tun haben sollten, auch noch aus dem Entfernen. Das ist nur, man kriegt es trotzdem immer noch manchmal mit, dass alte Geister eigentlich aufgelebt werden. Wie siehst du das jetzt aktuell vor allem, wenn man so jetzt mal in die jüngeren, neueren Generationen schaut? Hast du damit Erfahrung gemacht?
Dass jetzt Jüngere nochmal darauf zurückgreifen oder?
Ja, genau. Also dass wir im Grunde diese alten Kämpfe, vielleicht auch Vorurteile, Ressentiments, wie wir vielleicht heute sagen würden, dass die immer noch so vielleicht weitergegeben werden oder neu aufgearbeitet werden.
Ja, natürlich. Das hat auch kommt einher mit dieser Traumatisierung, Trans-Traumatisierung nennt man das, glaube ich. Einfach, dass es weitergegeben wird.
Transgenerationale Traumata.
Genau, dankeschön. Ja. Genau sowas. Das ist in der Hinsicht auch das Weitergegebene. So ist es auch mit den Differenzen und mit dem, was man erlebt. Und dass auch solche Vorurteile etc. auch einfach weitergegeben werden, Generation für Generation. Mhm. Und das sind Kämpfe, die man führt mit sich selbst, mit seinem Gegenüber, vielleicht auch familiär. Du hast dich ja da durchgesetzt, wie ich rausgehört habe, dass du derjenige warst, der sich damit auseinandergesetzt hat. Viele haben nicht mal die Möglichkeit, nochmal zu hinterfragen, welche Identität habe ich, welche nicht. Und ich tue mich da tatsächlich schwer, auch zu sagen, dass es einfach ist für Menschen mit Background oder mit kurdischer Herkunft, hier auch akzeptiert zu werden in der Gesellschaft, weil der Herr OB Traub hat ja gesagt, er wünscht sich, dass die Menschen sichtbar werden. Das Problem ist, dass die Menschen es wollen, aber oft ihnen Hindernisse, Steine in den Weg gelegt werden. Und es fängt schon in der Kommune an. Es fängt ganz unten an, dann müssen wir erst oben gar nicht anfangen. Zum Beispiel, wenn Kurdinnen, die hier seit Jahren leben, vielleicht einen Verein eröffnen wollen, gründen wollen. Da werden schon Hürden aufgestellt, weil vielleicht die türkische Community extrem groß ist oder vielleicht bestimmte Gruppierungen da anwesend sind, die dann extrem dagegen angehen. Und dann fängt die Kriminalisierung wieder an. Auch die Stadtverwaltung hat Interesse, dass es natürlich nicht rauskommt, in die Öffentlichkeit kommt, dass es medial wirksam wirkt, dass da jetzt alles sauber ist. Und dass ein Oberbürgermeister sagt, nein, ich stelle mich der Sache und ich will diese Menschen sichtbar machen. Das ist tatsächlich eine Seltenheit. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist lobenswert, das wünsche ich mir von vielen Kommunalpolitikerinnen und Politikern, weil dort fängt es ja letztendlich an, dass Menschen sich engagieren, sichtbar werden und nicht oben. Und wenn Menschen wie wir erst oben anfangen, dann werden wir es gar nicht recht erst ernst genommen, weil unten ist die Lobby. Aber wir haben auch keine Lobby sozusagen, weil wir keinen Staat haben, Und da fängt es an, dass die Legitimierung fehlt. Und das sehen wir jetzt auch in den Konflikten in den einzelnen Staaten. Wenn wir die Legitimierung hätten, wären wir nicht dort, wo wir sind, dass wir jedes Mal medial oder auch generell auf die Straße gehen, demonstrieren. Viele sagen, warum geht ihr auf die Straße? Das reicht doch, wenn ihr irgendwie einen Instagram-Post machtet oder akademisch davor geht oder seriös einen Zeitungsartikel irgendwie, also auf einer seriösen Art und Weise. Aber demonstrieren ist letztendlich ein Werkzeug von der Demokratie. Ja. Warum soll ich das nicht nutzen? Ja. Und viele Menschen haben nicht diesen akademischen Background und wissen auch nicht, welche Wege sie nutzen, um ihre Stimme zu heben. Auf diesen Demonstrationen, wenn sie da hingehen, das sind geflüchtete Menschen, das sind Analphabeten, das sind Akademiker, das ist sehr vielfältig.
Kommt einfach.
Und das ist das, was mit diesen bösen Geistern, die Kurden demonstrieren seit Jahren in Deutschland. Mhm. Ja. Aber das wird auch schon kriminalisiert. Und diese Narrative, wir haben auch davor gesprochen, wie Kurden wirken nach außen. Narrative wie, sie haben ausnahmsweise mal friedlich demonstriert. So in dem Sinne, als wären Kurden jedes Mal bösartig und würden randalieren. Eskalation wieder mit Polizeieinsatz. Es war wahrscheinlich eine Gruppierung und da waren massenhaft Leute da, die friedlich demonstriert haben. Aber man pickt sich halt wieder für die Schlagzeilen etwas raus. Und diese Narrative sehen wir ja auch im Rechtsextremismus, die bestimmte Gruppen ja stärkt. Und so ist es auch mit den Kurden, dass dann die Kriminalisierung entsteht. Wenn bei der AfD zum Beispiel ist es so, dass journalistisch gesehen die AfD gepusht wurde. In jeder Schlagzeile wurde sie erwähnt. Und Journalisten sagen sich auch selbst, wir sind dran schuld, dass die versteckt wurden. So ist es auch mit Kurden. Anstatt zu sagen, es gab zu dieser Thematik, zu Rojava, eine Demonstration mit 100.000 Menschen, anstatt zu sagen, die Kurden haben demonstriert, friedlich oder nicht friedlich, die Thematik wird gar nicht aufgegriffen. Mhm. Man weiß nicht, warum sie demonstrieren und vor allem, es sind nicht nur Kurden, die auf die Straße gehen, es sind Internationalisten, es sind Politikerinnen und Politiker, das sind Menschen, die sich einfach solidarisieren, es sind Leute wie du und du, also die Pauschalisierung ist da, die Differenzierung findet nicht statt. Und das finde ich gefährlich an dieser ganzen Sache.
Also wir werden jetzt auch vielleicht dann auch gleich mit dem Mikro, oder? Mhm. Denke ich, möchte nur noch eben auch sagen, also mir ist das aufgefallen zum Beispiel bei einer Band, die ich sehr schätze, eine Musikband, meine Lieblingsband mit ist Rahi, hier aus Baden-Württemberg, deutsch, kurdisch, türkisch.
Sehr schöne Lieder, ja.
Und da kommt zum Beispiel auch in einer Liedzeile vor, dass also quasi der Sänger sagt, dass er Kurde ist und die anderen sagen, wo ist der Beweis? Es gibt kein Kurdistan auf der Landkarte. Und ich kann mir vorstellen, wie das für ein Kind oder einen Jugendlichen ist, wenn sozusagen seine Identität nicht einfach, die vielleicht ja sogar, so wie auch bei dir, mehrfach sein kann, türkisch, kurdisch, sunnitisch, liberal, whatever, ja, also da, alevitisch, das heißt sozusagen, Menschen sind ja nie nur eindimensional, sondern sie haben mehrere Identitäten und dann quasi die Schwierigkeit, wenn ich mich dazu bekenne, werde ich kriminalisiert oder in eine Ecke gestellt und hier sehe ich halt genau, liebe Hörerinnen und Hörer, die Schwierigkeit, die wir in den sogenannten Konzernmedien, sogenannte sozialen Medien haben. Da entstehen Blasen, die Leute tun sich gegenseitig, emotionalisieren, aber es findet kein Gespräch statt mit anderen. Ich habe das zum Beispiel auch erlebt bei einer Demonstration mit drusischen Leuten. Ja, Drusen ist jetzt nochmal eine andere Gruppe, die auch in Syrien lebt, die es auch sehr, sehr schwer haben, wo es auch Verfolgungen gab und so. Wenn aber jede Gruppe nur für sich bleibt, wenn es kein quasi allgemeinen Dialog gibt, dann kann natürlich Demokratie und Zusammenhalt nicht funktionieren. Der funktioniert ja nur, wenn man sagt, es gibt Gemeinsamkeit, das Grundgesetz bei uns, die Rechtsordnung und auf dieser Gemeinsamkeit kannst du vielfältig sein, wie du möchtest, deine Sprache, deine Religion, deine ethnische, kulturelle Identität. Und da sind wir noch nicht. Und deswegen finde ich das toll, dass du das sozusagen das für diese Gruppe einstellst, weil ich glaube, auf Dauer macht es unsere Demokratie stärker, wenn wirklich die verschiedenen ethnischen, religiösen, ich will gar nicht Minderheiten sagen, weil Mehrheiten haben wir ja in großen Städten fast gar nicht mehr, sondern wir sind ja eine Collage aus unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Identitäten. Und es kann doch nur dann gelingen, wenn man gelernt hat, friedlich miteinander zu sprechen und auch gemeinsame Anliegen zu vertreten.
Absolut. Es gibt ja diesen, also Ja, absolut zustimmen natürlich erstmal. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, oder unter Kurden zumindest seit Jahrhunderten, die Kurden haben keine Freunde außer die Berge. Da kommt ja auch manchmal so ein bisschen das ursprünglich vielleicht mal derogative Bergtürke-Bezeichnung häufig gern mal her, aber heutzutage das so ein bisschen wie eine kleine Eigenbezeichnung geworden, falls man es noch nicht gehört
also,
hat.
Also die Berge und uns, oder?
Ja, so ähnlich. Deswegen, genau. darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ne? Deswegen diese Verbündeten werden wahrscheinlich immer wieder gebraucht werden. Jetzt haben wir natürlich schon eine ganze Menge.
Genau, jetzt würde ich sagen, oder fragen wir doch mal, ob jemand entweder Fragen hat oder Anmerkungen. Also für die, da Ihnen geht schon nach vorne, ist wie gesagt, so die, man wird die Stimme hören. Ob sich jemand mit Namen vorstellen will, ist freiwillig, weil genau. Wir sind eh im Bild.
Eben, also wir würden uns auf jeden Fall über Input freuen. Wir könnten das wahrscheinlich sonst 2 Tage hier noch durchziehen, aber das ist wahrscheinlich im Interesse von niemandem. Schon ein paar Ideen zu dem Thema. Liebe Frau Blume, bitte.
Ja, also ich wollte kurz fragen, ihr habt ja gesagt, es gibt verschiedene Dialekte von dem Kurdischen. Weichen die so weit auseinander, dass man sich nicht verstehen kann, wenn der eine den einen Dialekt und der andere den anderen spricht? Oder gibt es doch Gemeinsamkeiten, wo man sich dann, also jetzt wenn Baden mit dem Schwaben schwätzt, kann man ja auch ein bisschen sich verstehen, ja?
Ich verstehe nicht beides. Also,
oder ist es, dass man sich doch vielleicht verstehen kann?
Ich kann
kein
Badener verstehen.
Das ist doch mal eine spannende Frage. Ne? Mir wurde das mal so erklärt, irgendwie wie Deutsch und Niederländisch. Aber da ich kein einziges Wort spreche, bevor ich mich weiter blamiere, vielleicht ist das für dich eine ganz gute Frage.
Inarinje kann übrigens Japanisch.
Ja, das ist gut genug. Ja, also ich habe einen Ausdruck.
Das ist schon mal gut. Also kann man schon so vergleichen. Letztendlich hängt es auch davon ab, wie sprachbegabt man ist. Also wenn jemand Gurmanji sehr gut beherrscht, dann kann er sich aus dem Kontext und aus den einzelnen Begriffen schon den Zusammenhang herholen. Also wenn jemand Sorani spricht, dann kann ich schon verstehen, aber es ist schon anstrengend. Aber man kann es verstehen. Es hängt wirklich von der Sprachbegabtheit ab. Aber es gibt zum Beispiel Sprachen wie Sasaki, also Kurmanski in Dersim, wo das gesprochen wird. Vor allem, das ist im kurdischen Teil in der Türkei. Das ist richtig schwer. Also es ist vor allem ein Sprachendialekt, das fast ausgestorben ist durch die Assimilisierung-Prozesse. Und wenn jemand da jetzt Kurmanski mit mir spricht, also Sasaki, das ist sehr, sehr schwer. Also das ist, dann geht es Richtung Niederländisch, würde ich sagen. Mhm. Aber es gibt auch, das kommt auch noch dazu, warum es nochmal erschwert wird, warum man sich auch so schwer versteht, ist die Assimilisierungsprozesse in den Sprachen. Weil zum Beispiel Menschen aus Rojava, aus dem Teil in Syrien, die auch Gurmanji eigentlich sprechen, die verwenden ganz viele arabische Wörter. Und ich muss mehrmals, was sagst du gerade, Achim zum Beispiel, das heißt Freund oder so. Und er verwendet das jedes Mal in dem Sprachgehör. Und ich höre zu, okay, gut, das, irgendwie habe ich jetzt Gurmanji verlernt, habe ich meine eigene Sprache verlernt. Es ist wirklich tatsächlich so. Und so ist es halt aber auch, die Kurden, die aus dem türkischen Teil kommen, ganz viele türkische Wörter. Aber ich muss auch witzigerweise dazu sagen, wir wurden auch hier in Deutschland geprägt von bestimmten Wörtern, die wir in dem Kurdischen reinbringen. Und wenn wir dann in der Heimat sind und Kurdisch reden, fragen die sich, was ist das für ein Wort? Das kennen wir nicht. Und das ist Deutsch.
Steuererklärung, zum Beispiel, gelbe Tonne.
Kehrwoche.
Kehrwoche.
Das ist Schwäbisch.
Zum Beispiel, wir haben das Wort Brötchen. Haben wir Borocin gesagt.
Ja, genau,
Borocin. Ja. Und wir sind dann rübergegangen, haben gesagt, wir brauchen Borocin, also Brötchen. Und wir haben es nicht verstanden. Warum sagst du nicht einfach Naan? Also Brot. Und das fällt einem erst später auf, wie Sprache wandelbar ist und sich anpasst, aber auch leider bewusst, wie man sowas bewusst unterdrücken kann. Also wie andere Menschen durch diese Prozesse die Sprache unterdrücken können, sodass man die Identität verliert. Ist Wahnsinn, ja.
Also im Irak war es auch so, dass zum Beispiel die meisten der jesidischen Menschen konnten zwar Kurmanji meistens sprechen oder Badini, da gibt es ja dann auch die verschiedenen Dialekte, aber Arabisch nur lesen und schreiben.
Stimmt, also Arabisch
das ist zum Beispiel, genau, ist das sozusagen, also die Schriftsprache ist dann häufig die Sprache der Mehrheit sozusagen oder ist das auch unterschiedlich?
Also die Schriftsprache ist auch anders. Die kurdischen Teile der Türkei schreiben lateinisch und die aus dem kurdischen Iran und Irak und auch in Syrien schreiben ja Arabisch und da komme ich gar nicht mit. Also ich habe das nicht gelernt. Ich schreibe bzw. lese nur das Lateinische und dann bin ich auch raus.
Das also, ist ja auch, gehört ja zur indogermanischen Sprachfamilie. Also exakt, viele ja. denken ja, dass das gleich automatisch mit dem Türkischen verwandt ist, welche eine Turksprache ist. Aber so gesehen hat das jetzt linguistisch betrachtet mehr Verwandtschaft mit der deutschen Sprache als mit Türkisch oder Arabisch. Ne, Arabisch ist ja eine semitische Sprache zum Beispiel, hat also damit auch herzlich wenig zu tun. Das heißt, Kurdinnen und Kurden haben schon immer eigentlich in einer abgewandelten lateinischen Alphabetform geschrieben. Bei den Türken war es ja erst nach dem Osmanischen Reich sozusagen. Aber trotzdem haben ja die Sprachen auch nichts miteinander sonst zu tun. Aber das mit den Einbürgerungen, sage ich mal, von den Wörtern, das ist ja auch so ein Phänomen, das kennt man, glaube ich, so ziemlich in jeder Sprache, wenn man es drüber nachdenkt. Auch im Deutschen mit den berühmten Anglizismen, die man dann irgendwann reinholt.
Niemand sagt Handy außer wir, ja? Ja. Sonst ist es Cellphone und wir sagen Handy.
Klar, also genau. Wir nehmen auch so pseudo-englische Wörter.
Wir müssen sagen Butterbrot.
Butterbrot. Auch nicht schlecht. Ja, die Japaner sagen zur Krankenkarte, sagen sie Karute. Also,
Karute?
Ja, genau. Das übernimmt man auch mal so von, wo es passt. Ne?
Bevor wir noch Fragen aus dem Publikum nehmen, du hast jetzt...
Ich bin nicht sprachbegabt.
Nein, alles gut.
Mal ein paar Wörter.
Die Information war wichtig, weil jetzt bin ich raus. Ich werde es nie lernen, weil ich sprachbegabt
bin. Nein, so wollte ich es nicht sagen. Man kann es schon lernen. Nein.
Du, also, es wird sogar schon Brötchen in der Region gesagt. Ja. Nein, aber wir haben ja jetzt auch größere Gruppen, italienische Menschen beispielsweise, griechische Menschen, die wirklich sozusagen auch eigene Schulsysteme und so weiter haben. Nimmst du da Unterschiede wahr? Hilft das der Integration oder ist das sozusagen etwas, wo die Leute individuell mit umgehen? Wenn du jetzt auf deine Stadt blickst sozusagen.
Also jede Form der Organisation hilft natürlich, hilft einer Kommune, weil man konkrete und direkte Ansprechpartner hat. Also klar, wenn ich eine italienische oder griechische Bevölkerungsgruppe habe, die gegebenenfalls über Vereine, über ein externes Schulsystem organisiert sind, da weiß ich, wen ich ansprechen muss. Und deswegen habe ich das vorher auch gesagt, das habe ich bei Kurdinnen und Kurden habe ich das nicht. Da spreche ich immer Einzelne an, kenne die Repräsentanz nicht, kenne auch den Wirkungsgrad nicht. Und deswegen macht das schon Unterschied in der Integrationsarbeit, definitiv.
Also wir brauchen kurdische, deutsch-kurdische Podcasts, Videos. Es muss eine Selbstorganisation stattfinden sozusagen, ja, weil das halte ich für ganz wichtig. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen. Ja.
Mich würde interessieren, was sich die Menschen dort wünschen und was ihr euch hier wünscht. Also in so einer idealen Welt, in einer perfekten Welt. Was wäre jetzt zum Beispiel deine Lösung, Dilnas, für das Problem?
Sehr schöne Frage.
Ja, würde ich sagen, eigentlich das, was sich jeder wünscht, wenn es den Frieden will. Aber jetzt konkret in der jetzigen Situation, was drüben passiert, wir sehen es in Rojava. Wir sehen es aber auch in Rojava, also in Iran. Da ist ja auch, wie schon gesagt, sind die Kurden vor allem auch an der Front bei den Protestbewegungen. Jina Amani sagt uns ja auch was. Die Proteste, die durch nochmal die Jinjian Azadi ausgelöst haben. Und diese Menschen wollen, dass sie letztendlich anerkannt werden, auch als Identität, als Volksgruppe, als Menschen. Und wollen auch gehört werden und auch ein Stück weit Legitimität. Das heißt, dass sie nicht Teil von einer anderen Gruppe sind, sondern sie stehen auch als sich mit ihrer eigenen Identität da und ihrer eigenen Meinung. Und die Menschen hier wollen genau eigentlich das, was die Menschen drüben wollen, dass letztendlich die Menschen drüben gehört werden, gesehen werden. Und die Stimmen hier zeigen einfach jedes Mal, auch vor allem bei den Demonstrationen, dass sie gehört werden wollen. Von der deutschen Politik, von der Bevölkerung, von der Gesellschaft, internationale Gemeinschaft. Wir rufen ja die ganze Zeit hoch, die internationale Solidarität. Ist ja nicht einfach so ein Slogan. Das hat ja eine richtige Bedeutung für uns. Wir wollen eine internationale Solidarität und das bedeutet uns enorm viel. Und natürlich, wir sind sehr froh, dass Einzelpersonen, einzelne Menschen sich mit uns solidarisieren. Aber es muss mehr geben von diesen Menschen, weil wir sehen, Und da will ich nochmal eine Korrektur machen. Das sind nicht einzelne Krisen, die da passieren. Wir haben den Dritten Weltkrieg im Mittleren Osten. Das müssen wir einfach akzeptieren. Wir wollen das nicht als Weltkrieg sehen, weil es nicht hier stattfindet. Aber dort, was passiert, das sind Kriege, wo Menschen abgeschlachtet werden, wo Genozide geschehen, Genozide an die Jesidinnen und Jesiden, was auch anerkannt wurde hier in Deutschland. Aber trotzdem finden da Abschiebungen statt. Das heißt, die Menschen hier wollen, dass es anerkannt wird, dass man anerkannt wird, dass es dort keine sicheren Herkunftsstaaten sind. Die wollen nicht abgeschoben werden dort, wo sie vielleicht versklavt werden, wo sie hingerichtet werden. Jetzt sieht man auch in Iran, da werden auch immer noch Fälle bearbeitet, wo Menschen abgeschoben werden müssen, werden sollen. Und das wünschen sich die Menschen hier, dass es akzeptiert wird, dass es keine sicheren Herkunftsländer sind, dass es nicht sicher ist. Und dass die Krisen dort, die Kriege, die Konflikte uns auch hier in Deutschland, in Europa betreffen, weil das ist eine Gefahr für uns. Die IS-Gefängnisse dort sind voller Menschen, nicht nur die aus der Region stammen, sondern aus Europa und anderen Regionen. Und keiner hat Interesse, sie zurückzunehmen und sie anzuklagen vor Gericht, sondern sie sagen, ja, dann lassen wir es halt so stehen und jetzt werden sie sozusagen freigelassen von der von bestimmten Milizen, die sozusagen sympathisieren oder der Übergangsregierung Syrien unterstützen. Oder es wird eine andere Lösung gefunden, man schiebt sie nach Irak, wo sowieso schon sozusagen Schläferzellen von der IS sind. Und gleichzeitig werden Jesiden angegriffen in Schengal. Also da passiert so viel und vor allem sind das Interessen, die wirtschaftlich sind, das muss man auch sagen. Und da sollte man wegschauen und gucken, dass die Menschen dort wirklich ernst genommen werden. Und es betrifft uns. Also es betrifft nicht jetzt mich als Kurde, es betrifft uns als Gesellschaft, als Menschen. Und wenn sie morgen hier ein Attentat begehen, also jetzt sage ich mal IS-Anhänger, dann fragen wir uns ja, warum haben wir nicht vorher hingeschaut? Mhm.
Übrigens dazu, ich meine, wir hatten, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht. Ich habe im Landtag von Baden-Württemberg von erneuerbaren Friedensenergien gesprochen, weil es tatsächlich ist, in diesen Regionen wird, es ist auch Klimakrise, die Landwirtschaft liegt am Boden, der Wirtschaft geht schlecht, es wird vor allem um Öl und Wasser gekämpft. Das sind die beiden Ressourcen, um die vor allem gekämpft wird und sowohl der Iran, die Revolutionsgarden, zum Beispiel Syrien, da war in Rojava, ging es um Ölquellen, im Irak Kirkuk, es ist also immer wieder. Das konnten wir auch damals im Irak immer wieder sehen. Die militärischen Operationen richteten sich vor allem entlang der Ressourcen und die Menschen wurden sozusagen dazwischen hin und her geschoben. Und deswegen werbe ich so für erneuerbare Friedensenergien, weil ich sage, wir finanzieren diese Kriege, wir finanzieren die Zerstörung der Mitwelt, der Berge, des Wassers, aber noch dazu eben diese Milizen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die IS-Laster aus den Gebieten gekommen sind. Dann gab es ein bisschen paar Dollar und dann sind die weitergefahren und haben das Öl weiterverkauft. Wir müssen sich eine Region vorstellen, wo fast nichts mehr, oder wo es ganz schwierig ist, eine reguläre Wirtschaft aufzubauen. Und dann wird der Kampf um die Ölquellen oft zum einzigen, Impetus. Und ich finde es halt schlimm, dass wir das bezahlen. Deswegen bin ich da so seit 2015 immer so dahinterher, weil viele Leute fragen mich, was kann ich denn für den Frieden tun? Das eine ist Zuhören, Dialog, Solidarität mit Menschen, die verfolgt werden. Und das andere ist, lasst uns wegkommen von Öl und Gas, weil wir selber diese Kriege finanzieren, diese Regime. Die Revolutionsgarden im Irak. Ja. Wir haben jetzt gerade, ich werde gerade in diesen Tagen viel gefragt, Michael, wird das helfen mit den Bomben? Einerseits ja, dieses Regime ist schrecklich, es sind tausende iranische Menschen gestorben, auch kurdisch-iranische Menschen gestorben. Auf der anderen Seite in der Politikwissenschaft sehen wir, ein Fossilstaat ist eigentlich nie allein durch Bomben einen Regimewechsel zu einer Demokratie geworden. Ich kenne kein Beispiel dafür, sondern dann kommen neue Gruppen dran oder wie zum Beispiel Libyen, dann hat man danach einen Bürgerkrieg. Das heißt, solange wir diesen Wahnsinn finanzieren, fossil finanzieren, fürchte ich, dass kurdische und andere Minderheiten immer, immer wieder da auch Opfer werden von dieser Gewalt.
Ja, man spricht, wenn ich kurz unterbrechen darf, von Syrien, also das kurdische Gebiet auch vor allem, Rojava, dass wenn das jetzt fällt, dass ein zweites Afghanistan entsteht. Das heißt, die Frauen haben null Rechte. Das Projekt dort, was entsteht, du hast es ja anfangs erwähnt, was es mit Frauenrechten zu tun hat, Chancengleich, Pluralismus, basisdemokratische Werte, föderale Strukturen, also eigentlich was selbstverständlich ist für Deutschland, für uns, aber dort unvorstellbar in so einer Region, wo einfach der Knotenpunkt, Dreiländereck einfach da gegeben ist. Und so ist es mit Iran. Wenn jetzt ein Regime-Change kommt, dann haben wir vielleicht ein zweites Syrien, weil wenn Pahlavi, die Dynastie, weiterkommt, also der vom Exil dann sozusagen sich auf den Thron setzt und das weiterverfolgt. Also ich sehe ihn nicht als geeigneten Anwärter für dieses Amt, und es wird dann weitergehen. Es ist eine Spirale, und wenn man auf wirtschaftliche Interessen schaut, dann kommt man weg wieder von den Menschen, die Minderheiten, die Völker, die da entstehen, die Religionsgruppen, und dann hat man wieder eine Monarchie und dann geht es wieder los. Wie in Libyen, wie in Afghanistan, in Syrien. Wir kommen da nicht weg. Es ist wie ein Strudel, es ist ein Teufelskreis.
Das wäre auch, glaube ich, das erste Mal so in der Geschichte, dass man erst eine Monarchie weggeputscht hat und dann praktisch dieselben Leute die Monarchie wieder zurückgeholt haben.
Die machen es also aber taktisch anders. Die sagen, das ist eine Demokratie, und dann wird es ein Zentralstaat, und vom Zentralstaat wird es eine Unterdrückung. Also das, was wir in Syrien sehen, das ist Demokratie, aber es ist ein Zentralstaat, Föderalismus nicht akzeptieren, auf keinen Fall, ist gefährlich.
Da hast ja einen dieser Gründe genannt. Vielleicht sollte man, das hat auch Michael wunderbar nochmal dargestellt, ich denke, so einer der Gründe, warum man nicht einfach sagt, ja, dann lass doch einfach mal das erste Mal in der Geschichte der Kurden, denen jetzt doch mal dieses kleine Fitzelland da oben, wen kümmert das? Naja, 90% der syrischen Ölvorkommen liegen zufällig auf diesem Gebiet. Ja, und umso interessanter wird das dann Gebiet natürlich auch.
Ja? Wobei du ja auch, also es gibt ja auch Partnerschaften auf kommunaler Ebene. Ist das ein Weg, wo diese Föderalisierung unterstützen können?
Also ich glaube, wir sind im Moment in einer Situation, wo man keinen Weg ausschließen darf. Und ich meine, der Nahe Osten, unsere Welt insgesamt, ist mittlerweile auf einem Weg, wo wir Menschen wieder zusammenbringen müssen. Und für mich ist grundsätzlich die kommunale Ebene und damit weltweit die kommunale Ebene und der Bezug zwischen Menschen letztlich die Wahrheitsebene. Und das, was Frau Allen gerade beschrieben hat, wenn wir internationale Konflikte anschauen, unter staatlichen Interessen zählt der Mensch ja nichts, der einzelne Mensch. Das ist doch eine Wahrheit, die wir in den vergangenen Jahrhunderten gelernt haben. Und deswegen setze ich auch auf kommunale Projekte, weil dort der Mensch und die Initiative vor Ort an einzelnen Orten, womit ich einer sehr eingeschränkten Region, das spielt ja überhaupt keine Rolle, dann im Mittelpunkt steht. Und deswegen meine ich, lohnt sich dieses Engagement, weil ich es mittlerweile Staaten und einzelnen Regierungschefs auch nicht mehr zutraue, tatsächlich Frieden stiften zu wollen, weil immer eigene Interessen, seien es eigene innenpolitische Interessen oder Ressourceninteressen, im Vordergrund stehen. Das ist schon letztendlich eine Tatsache, die wir für uns feststellen müssen.
Da habe ich ein unterstützendes Argument. Danke. Das habe ich noch gar nicht gebracht. aber einige wissen es, dass ich immer wieder über Wasser rede. Ja. Weil tatsächlich die einzige Form international, wir hatten, glaube ich, schon mal eine Folge dazu, wie es tatsächlich funktioniert, ist, wenn Wasser kommunal verwaltet wird. Das funktioniert nicht, wenn es zentralstaatlich verwaltet wird, und das funktioniert auch nicht, wenn es privatisiert wird, wie in Großbritannien. Sondern es funktioniert nur, wenn sozusagen auf der sehr praktischen Ebene sich die Kommunen dann zu Verbänden zusammenschließen und das Wasser selber sozusagen. Und das würde ja genau dafür eben sprechen, weil wenn du eine Hauptstadt hast und wenn du eine Gruppe hast, die das alles monopolisieren kann, wird das für die Leute in der Fläche, in den Dörfern, Tälern, Siedlungen einfach nicht gut ausgehen.
Also, nein, und man bleibt erpressbar. Also Wasser ist Macht.
Punkt. Sehen wir ja auch gerade. Wenn die Türkei dann sagt, hier kriegt kein Wasser mehr, dann passiert das natürlich auch.
Aber das macht ja die Türkei auch mit Dörfern und Städten in eigenem Land.
Ja, klar, da sind ja auch ein paar Kurden.
Ja, das sind auch ein paar Kurden, genau. Es muss ja nicht über die Landesgrenze hinausgehen, sondern die eigene Bevölkerung. Ich war jetzt letztes Jahr dort, und wir hatten, es war über 40 Grad und wir hatten kein Wasser. Wir hatten kein Wasser und und es war jetzt kein Dorf. Das war eine Stadt, wie, sage ich mal, Esslingen oder Filderstadt oder was auch immer. Und die Leute haben dann aus den Quellen sich Wasser rausgeschöpft. Und ein paar Städte weiter, wenn es dann türkisch wird, läuft alles einwandfrei. Also man sieht schon, wie damit gehandelt wird. Und Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, gerade wenn wir, wir sind hier in Filderstadt. Es tut ein bisschen weh, das zu sagen, aber keiner kennt Filderstadt. Also außerhalb von Baden-Württemberg. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, als ich quasi auf dem Weg war, so nach Stuttgart. Heute schäme ich mich sogar ein bisschen dafür, weil all diese Sachen, oder ich sag's mal andersrum, eigentlich müsste sich eine Großstadt dann vielleicht schon ein bisschen Gedanken machen, warum das dort nicht vielleicht mehr thematisiert wird. Klar, wir haben in unseren Hauptstädten Stuttgart, vielleicht Berlin, so die größeren Städte, natürlich auch entsprechende Engagements. Wir haben die Demos, wir haben Aktionismus natürlich. Aber ich erlebe das selten, dass das mal jenseits reiner Parteipolitik, sollte man vielleicht auch nochmal sagen, das ist ja auch keine parteipolitische Veranstaltung, dass sowas dann auch mal thematisiert wird. Durchaus mal in einer kleineren oder mittleren Runde, dass man dann eben auch zeigt, ja, wir können auch als ein Filderstadt, eine Stadt, die jetzt vielleicht nicht so ganz groß auf den meisten Landkarten drauf ist, durchaus auch mal ein bisschen was dafür tun. Also zumindest mal, es geht ja nicht immer um Spenden oder um Flüchtlinge, sondern manchmal geht es ja auch einfach darum, diese berühmte Awareness einfach mal zu schaffen. Ja, und dafür bin ich einfach auch
sehr. Und wir sind ja eine Föderation aus 5 Ortsteilen. Ja,
Aber hallo,
ja, genau. Und also die Stämme in Filderstadt kommen gut miteinander.
Wir haben den Friedensprozess hinter uns.
Es hat geklappt.
Unruhe im Saal. Wir haben eine Meldung.
Du bist doch Plattenharter oder Badender oder was auch immer.
Also Filderstadt sind die 5 Länder. Warum ich ihn gemeldet habe, ich möchte in einem Punkt Ihnen vehement widersprechen. Die Kommunalpolitik kann sehr viel tun. Nur, was ist üblich in der Politik? Dass derjenige, der was möchte, auf die Politik zugeht. Ich bin seit über 2 Jahrzehnten hier parteipolitisch unterwegs, bin seit knapp 3 Jahrzehnten im schulischen Umfeld unterwegs. Mir ist bis heute noch kein Armenier oder Armenierin über den Weg gekommen und hat gesagt, du, pass mal auf, ich komme von da, ich habe ein Problem. Würde dich das interessieren, dass ich dich darüber informiere? Das geht ein bisschen in die Richtung, was der Obi Traubverein gesagt hat. Man sollte einen festen Ansprechpartner haben. Sie haben vorhin gesagt, mit den Sportvereinen ist ein bisschen schwierig. Aber die Sportvereine, die brauchen mitunter nicht unbedingt die Sprache, weil die wollen miteinander Sport machen. Bei der Arbeit brauche ich ein bisschen Sprache, da habe ich ein gemeinsames Ziel. Es ist die Arbeit. Ich sage es mal ein bisschen scharf, aber ist nicht böse gemeint. Aus der Komfortzone rauskommen, Flagge zeigen, ich bin Kurde, ich möchte mich hier einbringen. Wenn ich was für dich tue, tust du auch ein bisschen was für mich. So ein bisschen geben und nehmen. Aber erst mal rauskommen, sich öffnen. Das wäre einfach mein Impuls.
Interessanter Aspekt. Also, weiß nicht, was habt ihr dazu zu sagen? Vielleicht lasse ich euch mal den Vortritt.
Ein bisschen eng. Also Sportverein ist nicht meine Kernkompetenz.
dann schieß mal los.
es geht ja eher um Religion.
Nein. Also, aber so will ich nicht verstanden wissen worden sein, dass es nicht Kurdinnen und Kurden gibt, die als Einzelpersonen sichtbar wären. Das wäre falsch, wenn der Eindruck heute Abend entstanden wäre. Ganz im Gegenteil. Weil wir viele Kurdinnen und Kurden haben, die bei uns in der Gesellschaft längst eine Rolle spielen, die ihre Stimme erheben, die für ihr Volk eintreten, die das klar kommunizieren, die zu Veranstaltungen aufrufen, die einladen, die Feste feiern, die es bei uns im Kalender nicht gibt. Das braucht aber auf der anderen Seite aber auch eine Haltung des Wahrnehmen-Wollens. Das, was ich gemeint habe, ist, dass dieses Wahrnehmen wollen und wahrnehmen können gegebenenfalls leichter fällt im Zusammenschluss, weil dann diese persönlichen oder veranstaltungstechnischen Einzelereignisse nicht mehr so auftreten. Aber ich sag mal, ich könnte mir meine Stadt ohne engagierte Kurdinnen und Kurden überhaupt nicht mehr vorstellen. Meine Verwaltung würde nicht funktionieren, mein direktes berufliches Umfeld würde überhaupt nicht funktionieren, ich wäre morgen nicht mehr arbeitsfähig. Mein Jugendgemeinderat würde nicht mehr funktionieren. Also da passieren ganz viele Dinge, die aber in der Summe nicht erkannt werden. Ja. Und ich finde schon auch, dass wir als Gesellschaft hier auch, und das sind wir auch verantwortlich als Gesellschaft, auch eine Situation schaffen müssen, die es Kurdinnen und Kurden möglich macht, auch sagen zu können, ich bin Kurdin oder Kurde. Ja. Oder jetzt ganz speziell, ich bin Jeside. Also ich habe erst durch das Engagement vor kurzem einen ehemaligen Jugendgemeinderat wieder getroffen, der zu mir gesagt hat, Herr Daub, ich bin jetzt Anfang 20. Man hat mir daheim immer beigebracht, du sagst nirgendwo, dass du Jeside bist. Und erst seitdem ich von Ihnen lese und weiß, wie Sie Ihre Meinung vertreten, traue ich mich in Filderstadt zu sagen, ich bin Jeside. Also das gehört schon auch mit zur Wahrheit dazu. Ich finde, man kann nicht nur, also ich kenne Herrn von Teufel lang genug, deswegen nehme ich es ihm auch, vielleicht wollte er mich auch nur provozieren. Das finde ich gehört, das ist schon ein wesentlicher Teil der Wahrheit, so erlebe ich es auch.
Wobei ja. Ich schon auch denke, das geht ja in die gleiche Richtung, sich nämlich bekennen, da gehört Mut dann dazu und dann auch einzusetzen. Und natürlich, wir haben eine Friedensnobelpreisträgerin, Nadja Murad, die in Baden-Württemberg Aufnahme gefunden hat. Ich habe die Rede gehalten für diesen Tech-Hall, für die Pforzheimer, die Laudatio, für den Pforzheimer Friedenspreis. Also bekommt eine Deutschkurdin, Jesidin, bekommt einen Preis. Und ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen genau das auch ist, was passieren muss, dass wir den Leuten sagen, du bist in einem freien Land. Natürlich wird es immer Widerstände geben, aber hier ist es okay, verschieden zu sein. Du darfst dich einsetzen, du darfst dich bekennen. Und wenn du dich einbringst in der Kommunalpolitik, im Sportverein, in der Religionsgemeinschaft, hast du auch wiederum ein Recht, mit deiner Identität auch wahrgenommen und akzeptiert zu werden, die komplex sein kann, die ja nicht eindimensional ist. So, aber das ist, glaube ich, das, wo wir hin sollten. Das ist sozusagen, dass Deutschkurdinnen und Deutschkurden sich nicht fürchten müssen, sich einzubringen und dabei zu bekennen, ich bin kurdisch, ich bin jesidisch, ich bin nicht religiös, gibt's auch, ja. Also, dass man dann diesen Dingen entkommt. Und das könnten wir doch in Deutschland immerhin gemeinsam schaffen. Oder dass hier dieser Diskurs so ein Stück weit stattfindet, wie er vielleicht in vielen der Länder, von denen wir gesprochen haben, einfach noch nicht stattfinden kann.
Natürlich. Ich würde das Wort, was Herr O.B. Traub gesagt hat, hinzufügen oder beschreiben als Empowerment. Letztendlich muss man auch Menschen, die Kurdinnen und Kurden sind, empowern. Das heißt, bestärken und auch mit einbinden. Und das, ich glaube, es schon geht in die Richtung, dass wahrgenommen werden wollen, schon eine Differenz ist. Das heißt, wenn ich auf Sie zukomme, aber Sie gar kein Interesse haben und Sie denken, ich bin Geflüchteter, ich kann Sie nicht wählen, dann ist es nicht ein Geben und Nehmen. Und dann ist es, also was soll ich machen? Dann habe ich halt, ich habe einen Flüchtlingsstatus, aber ich möchte mich für die kurdischen Interessen in meiner Kommune einsetzen, aber ich kann ihnen nichts geben. Und dann stehen wir da und sie gehen, weil sie kein Interesse haben, weil die kurdische Thematik sie gar nicht interessiert auf Kommunalebene. Und das ist das Problem.
Ja. Ich verstehe Sie schon, aber genau den kommunalpolitisch Tätigen vor Ort oder dem Vereinsvertreter vor Ort die Chance zu geben, das anzuhören. Das war das, was ich gemeint hatte, so aus der Wohlfühlzone rauskommen oder vielleicht aus der Angstecke. Das ist vielleicht ein ganz großes Wort, aber wenn Christoph Traub das vorhin gesagt hat, da kam so ein Jeside nach vielen Jahren und hat gesagt, ich traue mich jetzt. Genau das meine ich. Was natürlich nicht schön ist, keiner möchte verletzt werden mit dem Sinne, geh mal fort, dein Thema interessiert mich nicht. Aber die Gefahr besteht natürlich schon, dass ich auch eine solche Reaktion erfahren muss. Das passiert aber ganz vielen anderen Menschen auch.
Das verstehe ich.
Ja, also das hat jetzt nichts mit Nationalität oder mit Religion zu tun.
Nein,
in dem Moment, wo ich von der Familie rausgehe, bin ich schon ein Fremder.
Ja. Nein, aber ich muss dazu ehrlich sagen, es gibt Menschen, die rausgehen und Leute suchen, die mit ihnen Mitstreiter suchen, die mit ihnen dann vielleicht auf die Straße gehen und Stimme heben, auf eine Art und Weise, es muss jetzt nicht Demonstration zu sein, einfach Projekte fördern, Projekte anziehen. Ich selbst war im Jugendgemeinderat, ich selbst habe in der Schule mich engagiert, aber es hat irgendwie keinen, die Thematik war fremd. Die Leute haben mich belächelt, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Kurdistan, da fängt schon an. Wenn ich gesagt habe, ich möchte mich für die Menschen drüben einsetzen, da wurde ich belächelt, ob es jetzt kommunalpolitisch war oder nicht, weil das Wort, es war fremd. Und dann erst so mit Rojava und mit der Thematik wurde dann eine Verbindung zu der kurdischen Frage gestellt. wurde bzw. hergestellt. Und auch die Sensibilisierung hat dafür gefehlt. Und manche wollten eigentlich mit den Kurden, mit den kurdischen Communities nichts am Hut haben, auch wenn die sich mit Briefen, mit Anträgen, mit Ellenlangen, was auch immer, an die Politikerinnen und Politiker in der Kommune gewandt haben, mit Vereinsanfragen, wir wollen gerne einen Verein, einen Kulturverein gründen und das abgelehnt, weil auch die Politiker und Politiker Angst hatten, aufgrund von Anfremdungen bzw. Anfeindungen von Faschistinnen und Faschisten, aber auch, weil sie Wählerinnen und Wähler nicht abschrecken wollten, die jahrelang schon die Stimmen haben, die schon verfestigt sind. Ich weiß nicht, es ist doch so, oder? Das spielt schon einher. Ja. Nein?
Nee, doch. Also meine ich ja so ein bisschen mit meinem resignierten Ja sozusagen, weil wir natürlich wissen, dass es dann auch zu, gerade bei Wahlkämpfen natürlich immer ein ganz, ganz großes Thema, wenn es ja dann auch wieder darum geht, mit Flüchtenden sozusagen umzugehen. Klar, das ist und wird auch immer irgendwo ein Thema sein und das ist und spielt auch immer zum Beispiel mit den Ängsten auch der einzelnen Menschen. Die Sache ist nur, man sollte sich unbedingt klar machen, niemand flieht allein aus wirtschaftlichen Gründen, wenn das jemanden beunruhigen sollte. Also wenn ich immer auch so gucke, wie eigentlich meine erweiterte Familie da in den Bergen von Malatya lebt, also teilweise ohne Strom, ohne ordentliche Toiletten, einfach ein Loch im Boden leben, praktisch mit Tieren zusammengeben, was ihnen die Natur sozusagen, oder essen, was ihnen die Natur gibt. Und also die haben keinen Cent effektiv. Klar, ökonomisch würde es ihnen meilenweit besser gehen, wenn sie meinetwegen nach Deutschland kommen oder nach Schweden oder so. Also die wenigsten würde ich mal behaupten, das jetzt rein aus dem Spaß heraus machen, dass es dann eben zwangsläufig dann auch irgendwo besser geht. Ja. Vielleicht ist das so als Ergänzung.
Genau. Wir sind jetzt zeitlich schon in der Zielgeraden und ich glaube, das ist genau gelungen, heute mal so einen Brave Space, wie man ja sagt, so einen Ort, wo man über diese Themen sprechen kann. Ich muss euch auch sagen, dass mir vieles bekannt vorkam aus der Arbeit natürlich mit jüdischen Menschen oder auch mit Sinti und Roma, wo wir die gleiche Situation haben. Also werde nie vergessen, die Sintessa, die dann gesagt hat, ja, ich habe eigentlich immer versucht, zu meiner Identität zu stehen, aber dann, als ich den Job im Plattenladen haben wollte, habe ich gesagt, ich bin Italienerin. Also die Angst vor Klischees, die Angst vor Zuschreibungen. Bei jüdischen Kindern ist das auch. Also wir haben zum Beispiel tatsächlich im jüdischen Religionsunterricht, das haben wir nicht im christlichen, nicht im muslimischen, einen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die sagen, ich gehe nicht in den Religionsunterricht, weil dann weiß die Schule, dass ich jüdisch bin. Und das, mein Lehrer weiß es, mein Klassenlehrer und meine Freunde wissen es, aber ich will nicht, dass es die ganze Schule weiß. Also wir immer noch in Zuständen leben, wo Mut dazu gehört zu sagen, ich bin jesidisch, jüdisch, kurdisch. Das ist sozusagen das. Und ich glaube, was wir geschafft haben, ist, dass wir jetzt auch mal so ein bisschen so einen Diskurs gestartet haben. Das war ja auch unser Anliegen. Wir hoffen, dass viele da mitmachen, dass auch eine deutsch-kurdische Community mit Podcasts, Videocasts entsteht, dass Leute selber die Stimme erheben, andere einladen, im Dialog sind. Ist ja keine feindselige Identität. Ja, also es geht ja zusammen, aber wir müssen sprechen und wir müssen die Identitäten anerkennen. Und deswegen würde ich euch dreien jetzt sozusagen auch das Schlusswort geben, als dass jeder vielleicht nochmal eines sagt. Ich habe meins jetzt schon gehalten und ich würde sagen, der Oberbürgermeister, fängst an und dann macht der Professor den Abschluss, nachdem du gesprochen hast.
Das klingt gut.
Ja. Ich würde gerne mal was erwähnen, was vorher auch als Frage aus dem Publikum kam, weil das für mich schon auch nochmal eine Dimension aufwirft und deswegen bin ich heute Abend auch mit hier. Wenn man Kurdinnen und Kurden hier bei uns in der Gesellschaft tatsächlich Mut machen möchte, sichtbar zu sein, dann darf man sie politisch auch nicht enttäuschen. Und das sind für mich schon auch nochmal drei Beispiele, die im Moment tagesaktuell in Syrien auch mit eine wesentliche Rolle spielen. Wenn man Kurdinnen und Kurden dafür einsetzt, den Kampf gegen den Islamischen Staat zu gewinnen und sie dann in der Situation wie vor 4 Wochen alleine lässt, dann brauche ich noch gar nicht über Kurdisch sein zu sprechen, sondern dann muss ich fragen, wie gehe ich mit Menschen um, die mir einen Bärendienst in dieser Welt erwiesen haben, wenn ich sie dann in einer Situation hängen lasse, wo sie tatsächlich in Lebensgefahr sind. Die zweite Frage ist für mich auch nochmal, wie geht man außenpolitisch damit um, wenn man jemanden, der anscheinend in Syrien eine Demokratie errichten will, auf einmal seinen Dschihadistenstatus auf die Seite legt, obwohl er nur die Klamotten gewechselt hat. Auch da schweigt Politik und da kriege ich doch kein Vertrauen in eine Bevölkerungsgruppe, sich politisch zu äußern und in irgendeiner Form zu mandatieren. Das funktioniert nicht. Und mein Schlusssatz in solchen Runden seit 2 Jahren ist immer, dass wir für uns auf kommunaler Ebene tragen wir Verantwortung in übergeordnete politische Ebenen mit dazu beitragen müssen, dass wir nicht in eine Situation kommen, dass wir Menschen schützen müssen, die zum Schutz suchen, zu uns gekommen sind.
Ja, ich kann sagen, dass werden einige wissen, zum Beispiel, dass als mir für Sonderkontingent das Bundesverdienstkreuz angeboten wurde, wie ich vorgeschlagen worden bin, das abgelehnt habe mit genau der Begründung. Ich finde das falsch, dass wir Menschen abschieben, jesidische Menschen in den Irak, nach Syrien. Es weiß jeder, was den Leuten dort passiert. Und ich denke tatsächlich, Menschen, die verfolgt werden, die sich einbringen, die sich integrieren, die sich ans Recht halten, Familien abzuschieben, das ist etwas, da geht's dann ans Gewissen. Da braucht man nicht Menschenwürde auf Artikel 1 zu setzen, wenn wir es dann nicht leben. Und das ist halt ein Kreuz. Also es ist nicht eine Medaille, das Bundesverdienstkreuz ist ein Kreuz. Und ich habe gesagt, solange das die Politik ist, kann ich das einfach nicht annehmen. Da empfinde ich ganz, ganz, ganz ähnlich. Aber du bist dran. Ja.
Also mir fällt es jetzt schwer, nach den Statements noch was hinzuzufügen. Ich kann eigentlich nur mich wiederholen, dass man letztendlich immer wieder genau hinschauen muss, wer steht vor mir und warum steht die Person gerade vor mir. Und nicht das Äußerliche anschauen, sondern auch wirklich ins Gespräch zu kommen mit der Person. Ich sehe halt als Betroffene, dass man in Schubladen geschoben wird. Ob es jetzt als Frau ist, ob es als mit Migrationsgeschichte ist, ob es als Minderheit ist, ob es wegen dem Aussehen ist. Also es gibt viele Aspekte, die man hier erwähnen sollte. Und man sollte da genauer hinschauen, dass man diese Menschen nicht im Stich lässt, sich mit denen solidarisiert, sie empowert. Das ist sehr wichtig. Und es braucht solche Menschen wie den Oberbürgermeister, wie Sie, die hier den Raum geben, Stimmen geben. Ich habe ja am Anfang von Stimmen geredet, die uns den Raum geben, die Stimme geben, hier zu sprechen und auch die Gedanken loszuwerden, die uns immer wieder rumtreiben, weil wir alltäglich das Fernsehen, die Zeitungen aufschlagen, im Fernsehen sehen, wie viele Menschen sterben und uns die Hände sind gebunden, wir können nichts machen. Und dass man nicht sofort, wenn man die Zeitung aufschlagt, irgendwas Negatives über die Kurden liest, sofort denkt, ja typisch, was suchen die hier, die sollen doch zurück in ihr Land, wenn sie hier nicht sich so verhalten, wie wir es wollen, sondern genauer hinschauen, steckt da mehr hinter dieser Schlagzeile. Und hinter dieser Schlagzeile steckt tatsächlich mehr. Und wenn wir da genauer hinschauen und nicht nur Einzelpersonen, sondern als Gesellschaft, wären wir viel weiter. Und dann würden auch die Wahlergebnisse anders aussehen. Dann würden wir auch demokratisch anders stehen. Wenn ich Angst habe, in der Bahn zu sitzen, weil ich Migrationsgeschichte, weil ich anders habe, dann läuft irgendwas falsch in dieser demokratischen Gesellschaft. Wenn ich mit meinem kurdischen Schal in der Bahn sitze und angegriffen werde, weil ein Faschist, der weiß, was das ein kurdischer Schal ist, läuft hier was falsch. Und wenn man Sachen, Begrifflichkeiten sozusagen unterschlägt, zum Beispiel, nur ganz kurz, weil mir das wichtig ist, Jinjian Azadi, wir gehen auf die Straße, wir rufen Jinjian Azadi, die Frauenorganisationen rufen das, Menschen rufen das, aber keiner fragt sich, wo kommt eigentlich Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Am 8. März ist Internationaler Frauentag, nur kurzer Hinweis, die Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, kommt aus der kurdischen Frauenbewegung. Es sind viele Menschen deshalb gestorben und man verbindet das sofort mit Iran. Natürlich hat das was mit den Protesten zu tun, aber man muss das Gesamtbild sehen. Man muss auch noch die Geschichte hinter diesen Begrifflichkeiten sehen und nicht nur mit einer Region damit verbinden, sondern es sind Menschen gestorben, Kinder gestorben, Familien gestorben, nur weil sie frei leben wollen. Weil Frauen frei leben sollen und weil Kinder in Zukunft in einer sicheren Welt leben sollen, weil sie nicht versklavt werden sollen. Und ich bin deshalb mit meinen Eltern hierher geflohen. Genau deshalb. Und wenn ich hier bedroht werde, wo ich eigentlich Sicherheit und Schutz brauche, dann nochmal, dann müssen wir uns alle an die Nase fassen. Nicht nur ich, nicht nur die hier in dem Raum sind, sondern alle in der Gesellschaft. Und wenn wir dieser Verantwortung nicht gerecht werden, dann werden die Landtagswahlen in Baden-Württemberg auch leider anders ausschauen. Aber es heißt auch danach weiterkämpfen. Ich nehme das als Anlass, weil die Wahlen bestimmen auch die Mitgestaltung von uns Menschen für diese Thematiken. Und wenn Sie wählen gehen, wählen Sie auch für Menschen, die nicht wählen können. Und wenn man das weiß, dass die im Asylheim sind, die geflüchtet sind, die im Ausland sind, letztendlich diese Stimme viel bewirkt. Und wenn man weiß, auch im Kleinen kann man was bewirken, dann weiß man, wo der Weg hinführt. Ja.
Klasse. Habt ihr mir ordentlich was vorgelegt. Also wurde ja, glaube ich, alles weitgehend auch gesagt. Brauche ich nicht unnötig in die Länge ziehen. Nur so viel. Wir wissen, dass wir nicht jeden einzelnen Menschen kennen müssen. Man muss nicht jede einzelne Kurdin, Kurden, Türken, Araber, Syrer kennen. Man muss nicht mal befreundet sein. Also darum geht es ja nicht. Es ist ja letztlich so, wie in der deutschen Geschichte. Ja? Wo waren die Letzten, die protestiert haben, als sie mich abgeholt haben? Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Es geht um Menschenrechte. Es geht darum, auch Empathie zu zeigen. Man muss nicht, wie gesagt, befreundet sein. Man muss nicht mit den Leuten Kaffee trinken gehen, zwangsläufig. Aber man muss sich für grundlegende Menschenrechte einsetzen. Das gilt für Frauen, das gilt für Männer und das gilt für sämtliche Religionen. Und wir, dafür steht ja auch Blume und Inge dann mindestens so als Podcast, stehen ja für diesen Dialog. Wer uns ein, zwei Mal zugehört hat in unseren Folgen, weiß, wir driften da in keine Extreme ab, sondern wir widersprechen uns auch gern mal hier und da in einzelnen Punkten. Wir kommen super gerne in den Dialog und wir kommen auch sehr gerne mit Live-Gästen natürlich auch dann in den Dialog. Denn wir wollen ja nicht unsere Echoblase haben, so wie es häufig die Extremen in der Politik gerne für sich haben, sondern wir wollen natürlich auch irgendwo mit herausgefordert werden und wir wollen vor allem etwas lernen. Und auch ich habe heute jetzt ganz viel gelernt, muss ich sagen, sozusagen auch ein Stück weit über meine eigenen Wurzeln. Ich kann das Akademische bringen, das ist kein Ding, das mache ich seit Jahren mittlerweile für meinen Job und das mache ich auch gerne. Aber diese emotionale Seite zum Beispiel, die erfahre ich ja auch kaum von meiner eigenen Familie, weil genau die auch nicht diese Stimme haben. Die sind da nun mal in ihren Bergen drüben, die habe ich zweimal, vielleicht dreimal in meinem Leben gesehen, weil es dahin zu reisen ist auch mal ein bisschen schwierig. Aber ich fühle mich, als hätte ich ein Stück davon zurückgebracht. Und damit möchte ich natürlich dir besonders danken, auch natürlich unserem Oberbürgermeister, dass er sich heute dazu bereit erklärt hat, das mal auch aus Filderstädter Sicht zu zeigen. Und wie immer natürlich auch dem Herrn Doktor für diese glorreiche Idee. Vielen Dank.
Und ich schätze, genau. Wir werden uns
das nächste Mal. Der Beweis ist also erbracht. Wir können befreundet sein, wir können gemeinsam Podcast machen. Und der ehemalige Berliner hat gerade unser Oberbürgermeister gesagt. Das heißt, es ist eindeutig ein
Filderstädter.
Und ich sehe Lächeln von den Ehefrauen. Seid angekommen. Ich bin froh, in einer Stadt zu leben, die so bunt demokratisch ist. Und so werden wir auch weitere Folgen drehen, sowohl mit wie ohne Publikum. Und dann wird es wieder heißen: Hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.
Sie haben es geschafft.